Moin miteinander. Herzlichen Dank für die Einladung, an dieser ökumenischen Bibelwoche teilzunehmen. Danke für die freundliche Begrüßung. Wir sind eingeladen, in dieser ganzen Woche uns ja mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen, um zu hören, was hat die Apostelgeschichte uns heute, uns im Jahr 2023 nach Christus noch zu sagen. Bevor wir in die Predigt einsteigen, bete ich noch einmal mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass wir uns hier versammeln dürfen, nicht irgendwie, sondern in deinem Namen. Und das ist was Besonderes. Wir sind in deinem Namen hier zusammen und wissen, dass wir dein Wort hören und dass dein Heiliger Geist uns leitet, es auch zu verstehen. Und so bitten wir dich, Herr, schenke, dass aus Rede Predigt wird. Amen. Menschen haben Bedürfnisse. Das ist eine alte Weisheit, man könnte auch sagen, es ist eine Binsenweisheit. Aber es hat schon Bedeutung. Und dazu gibt es bekannterweise auch unterschiedliche Definitionen, Kataloge, was es wohl heißt und wie die beschrieben werden. Und die Bedürftigkeit, die wird oft modellhaft beschrieben. So eine der bekanntesten Varianten scheint so die Maslow'sche Bedürfnispyramide zu sein. Die kennen wir wahrscheinlich aus der Schule noch, so als Dreieck dargestellt. Und da geht das ganz unten los, körperliche Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und so weiter, bis oben in die Spitze. Wir Christenmenschen gehören unzweifelhaft zur Kategorie Mensch. Und deshalb haben wir auch Bedürfnisse. Und wir greifen jetzt mal weit in die Geschichtskiste zurück. Ewald hat uns gerade aus der Apostelgeschichte gelesen, nämlich auch die biblischen Zeitgenossen von Paulus, sie waren als Menschen schlicht und einfach bedürftig. Bedürftig. Wir können sicher sein, dass dieser besondere Apostel und seine Mitstreiter, mit denen er unterwegs war, wie wir heute, mit einem ganz prägenden Bedürfnisprofil unterwegs waren. Paulus und sein damaliges Umfeld hatte zum Beispiel ein Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit. Wir als Menschen suchen Kontakt zu unserer sozialen Gruppe und wir wollen auch ein fester Bestandteil von Gruppe sein. Und um uns wohlzufühlen, brauchen wir das Gefühl von Nähe, von Liebe, von Zugehörigkeit, von Gemeinschaft, von Freundschaften. Und Freundschaften machen uns glücklich. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die ähnliche Interessen verfolgen, wir etwas mit ihnen teilen können, dann erfüllt das eines unserer wesentlichen Bedürfnisse. Und dann das Bedürfnis nach Anerkennung. Ja, wir als Menschen, als Kategorie Menschen, wir suchen nach Anerkennung für unsere Leistung, für unsere Wertschätzung. Wir wollen wichtig und wertvoll sein und das ist normal. Wir wollen auch eine gute Zustimmung und eine Resonanz erfahren. Auch das ist Teil unserer Bedürftigkeit. Und die Apostelgeschichte, die ja nun diese ganzen Tage hier in der Bibelwoche auch inhaltlich füllen, beschreibt sehr eindrucksvoll, wie aus der relativ kleinen Jesusbewegung damals sich zaghaft kirchliche Strukturen nach und nach entwickelt haben. Die Kirchengeschichte ist voll davon und auch sehr vielfältig. In der damaligen Zeit wurden also die Wesensmerkmale christlicher Gemeinschaft erstmals sichtbar. In Apostelgeschichte 9, Vers 2 wird diese Bewegung so ganz plakativ beschrieben. Man nannte sie Anhänger des Weges oder auch in anderer Übersetzung, Einheitsübersetzung, Anhänger des Weges Jesu. Was war der Hebel? Was waren die Impulse für die Entstehung dieser jungen Gemeinde, dieser jungen Kirche? Natürlich war es auf der einen Seite ein geistlicher Prozess. Wir sind ja im kirchlichen Bereich unterwegs. Und die Jesusbewegung war in dem Sinne immer Kirchenbewegung, ein geistlicher Prozess. Menschen werden durch evangelistische Predigt angesprochen, durch den Heiligen Geist wiedergeboren und auf der anderen Seite wurden damit gleichzeitig ihre Bedürfnisse befriedigt, von denen wir gerade gehört haben. Zum Beispiel eben nach Kontakt und Zugehörigkeit. Du Mensch, du gehörst jetzt zu Christus. Du gehörst zu Christus und seiner Gemeinde. Da ist Bedürfnis erfüllt. Du gehörst zu seiner Gemeinde, zur Ekklesia, heißt zu den Herausgerufenen oder Zusammengerufenen, kann man auch übersetzen. Und die Menschen der frühen Kirchengeschichte haben diese soziale Qualität von Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Kamen sie doch oftmals durch ihre Hinwendung zu Christus und als Glied der Kirche erstmals mit solcher Qualität zusammen. Und sie kamen oft aus den untersten sozialen Schichten und, wie wir wissen, oft aus der Sklaverei. Sie erleben durch ihre Hinwendung zu Christus und als Glied der Kirche, was es heißt, wertvoll zu sein. Wertvoll zu sein. Und nicht nur nach wirtschaftlichem Nutzen beurteilt zu werden. Was heißt das für uns, dieser Zusammenhang? Was heißt das für uns als Christus-Nachfolger im Jahr 2023? Eine erste ganz grundlegende Lehreinheit daraus, also aus diesem Zusammenhang, sagt uns, dass wir als Herausgerufene, als Ekklesia, eine geliebte und wertvolle Gemeinschaft sind. Das ist der erste Gedanke, der uns tragen kann und den wir mitnehmen können. Wir dürfen uns persönlich, aber auch institutionell, heißt also als Kirche, als Kircheneinrichtung immer wieder bewusst machen, dass wir was Wesentliches anzubieten haben. Anzubieten haben zur existenziellen Bedürfnisbefriedigung von Menschen. Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung und das nicht nur so im Nebenschauer, sondern diese Themen Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung von Gott und von Menschen, von Mitchristen. Soweit also mal die sozialen Rahmenbedingungen, in denen Paulus und Barnabas, von denen wir gerade in der Lesung gehört haben, unterwegs waren. In der sogenannten apostolischen Zeit oder man sagt auch in der Zeit der Urchristenheit. In diesem Rahmen von Bedürftigkeit und Evangelisation spielt sich die Szene ab, die Ewald uns gerade vorgelesen hat. In der Tat, Apostelgeschichte 14, schon eine eindrucksvolle Story. Du hast es auch so eben formuliert. Paulus und Barnabas waren in der syrischen Gemeinde Antiochia, da waren sie unterwegs zunächst. Von dieser Gemeinde sind sie gesegnet und dann ausgesandt worden. Und das wird in der Bibel beschrieben so, ausgesandt zu ihrer sogenannten ersten Missionsreise. Also das Geschehen, von dem wir gehört haben, passiert im Rahmen der ersten Missionsreise. Sie landeten in der kleinasiatischen Stadt Lystra, heutige Türkei. Dort predigten sie. Und sie treffen auf einen Mann, der von Geburt an lahm ist. Diese Szene ist ja üblich, wird an mehreren Stellen noch in der Bibel so beschrieben. Das ist noch nicht so besonders. Dann passiert aber das ganz Besondere. Sie treffen nicht nur auf den Mann, sondern interessant ist, dass Paulus durch einen Blickkontakt erkennen konnte, dieser Mann glaubt der Botschaft. Und ganz offenbar zeigte sich hier, dass die Augen als sprichwörtlicher Spiegel der Seele einen Einblick in das Innere des Menschen gewährten. In Vers 9 lesen wir, ich lese das mal vor, dieser Lahme hörte Paulus reden, als der ihn fest anblickt und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich gerade auf, stell dich hin auf deine Füße. Soweit der Vers 9. Und das passierte dann. Der Mann lief umher, es wird dort ein Heilungswunder beschrieben. Und ihr könnt euch vorstellen, wir haben es auch gerade in der Lesung gehört, die Volksmenge in Lystra ist begeistert. Die ist aus dem Häuschen und sagen, Mensch, was ist da passiert? Das Doofe ist, sie erzählten sich das auf Lykaonisch. Kann jemand von euch Lykaonisch? Ich habe keine Vokabeln gefunden. Aber seid getrost, Paulus und Barnabas konnten auch kein Lykaonisch. Aber sie sagten auf Lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden. Das Problem war, wie eben schon mal gesagt, Paulus und Barnabas konnten Lykaonisch nicht verstehen. Und wahrscheinlich haben die beiden gedacht, jetzt flippen die Leute hier aus. Was ist hier los? Die konnten das noch gar nicht sortieren. Erst als die beiden nach und nach kapierten, dass die Priester aus dem Zeus-Tempel vorhatten, da dämmerte ihnen was Furchtbares. Der Zeus-Tempel, der lag nämlich vor der Stadt und war für die Zuhörer eine ganz präsente und auch bekannte Institution. Das war ihr Zeus-Tempel. Die Priester schleppten Kränze heran, die zerrten Ochsen in die Stadttore. Was hatten die vor? Mit diesen Fragen waren Paulus und Barnabas da mit dem Kopf unterwegs. Sie wollten Paulus und Barnabas Opfer bringen. Sie erklärten, die Götter sind den Menschen gleich. Und sie redeten dann auch Paulus mit Hermes an. Und Barnabas war für sie der menschgewordene Zeus. Die Priester wollten für die beiden so eine richtige Opferfete feiern. Und ab Vers 14 lesen wir dann, wie Paulus und Barnabas sich dann offenbar berappelt hatten, dass sie einigermaßen geschnallt haben, was läuft da? Und dass sie dann vor Empörung reagiert haben. Mensch, die wollen uns hier Opfer bringen, die wollen Stiere für uns schlachten, die wollen uns als Götter verehren. Ich lese mal Vers 14 davor. Als das die Apostel Barnabas und hörten, heißt also letztlich, als sie es geschnallt haben, zerrissen sie ihre Kleider und sprachen unter das Volk und schrien, ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen, wie ihr, und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen nichtigen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darinnen gemacht hat. Zitat Ende. Im Judentum drückt dieses Zerreißen der Kleidung so als wortlose Handlung Trauer aus. Aber nicht nur Trauer, auch tiefe Gefühle der Verzweiflung, der Demütigung und hier wie bei Paulus und Barnabas das Gefühl von Empörung. Die beiden waren empört, dass die da jetzt so verrückt spielen und wollen ihn opfern. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir im Jahr 2023 nach Christus. Vor allen Dingen, was lernen wir, wenn wir die programmatische Perspektive aus der diesjährigen ökumenischen Bibelwoche, in der wir hier ja in der Gemeinde nun auch schon 4 Tage unterwegs sind, mit dem Titel Kirche träumen, was heißt das in diesem Zusammenhang aus dieser Geschichte? Das meint, was lernen wir in 2023 nach Christus aus den ersten Jahrhunderten nach der Geburt Jesu? Und was lernen wir nach über 2000 Jahren Kirchengeschichte mit diesen ganz unterschiedlich gewachsenen Strukturen und teilweise auch ja sehr, sehr verschiedenen Auffassungen, wie denn der heutige Weg Jesu aussehen oder auszusehen habe? Der Appell hinter dieser Überschrift Kirche träumen heißt back to the roots, heißt also zurück zu den Wurzeln. Und deshalb lasst uns Impulse mitnehmen und möglichst umsetzen aus dieser ersten Zeit. Was war das damals? Was hat das uns heute zu bedeuten? Für uns als Gemeinde Jesu. Nach unserem heutigen Bibeltext Kirche träumen sind wir eingeladen, Vorstellungen zu entwickeln, also eben zu träumen, wie Gemeinde heute geistlich lebendig unterwegs sein kann. Und der Schwerpunkt für den heutigen Freitag liegt auf dem Aspekt Kirche träumen ohne falschen Anspruch. Kirche träumen ohne falschen Anspruch. Was ist damit gemeint? Wir haben eben aus dem biblischen Bericht gehört, dass Paulus und Barnabas sich deutlich wehren gegen die Versuche, ihnen als gottähnliche Wesen zu huldigen. Sie sagen, stopp, so nicht, wir sind auch nur normale Menschen. Um diese Frage deutlich zu beantworten, ist angesagt, zunächst einmal zu fragen, warum reagiert die Volksmenge in Lystra so, dass die durchknallen und da, war das komisch oder was war das? Die Volksmenge interpretiert dieses Heilungswunder als ein Werk von Göttern in Menschengestalt, wir haben es eben gehört. Für damalige Juden war das eine kirre Vorstellung. Sie kannten nur einen Gott und nicht ein System mit vielen Göttern. Wenn man allerdings kulturell in solch einem Umfeld mit viel Götterei groß geworden ist, wenn man sich da mal reindenkt, dann ist es ihre normale theologische Bewertung und Handlung, dann ist das eigentlich nur konsequent, wie sie sich da verhalten. Der Eindruck und Gedanke ist ihnen vertraut. Hier sind olympische Götter am Werk. Punkt. Das war ihre Wahrnehmung. Hinzu kommt, dass den Menschen dort, das hat das natürlich mal verstärkt, hinzu kommt, dass dort eine Erzählung von dem römischen Dichter Ovid einfach bekannt war, so wie uns heute Grimms Märchen bekannt sind oder irgend sowas. Ovid gehörte zu den drei großen Poeten der klassischen Epoche. Und dieser Ovid erzählte in seinen sogenannten Metamorphosen, gemeint sind damit Bücher der Verwandlungen, so hieß sein Werk, er erzählte also in dieser Geschichte vom Besuch des Zeus und des Hermes in einer phrygischen Stadt. Problem war, die Stadt nimmt die beiden Götter nicht auf. Sie finden dort keine Bleibe in dieser Stadt. Aber diese beiden Götter, sie finden bei einem alten Ehepaar, Philemon und Baukis hießen die, offene Türen und eine Bleibe. Ergebnis, die beiden Alten werden für ihre Gastfreundschaft belohnt, die ungastliche Stadt wird bestraft. Was haben die daraus gelernt, aus diesem, ich sag mal, Grimms-Ovid-Märchen? Die haben daraus gelernt, in diesem Sinne wollten sie, diese Volksmenge, wollten sie das Schicksal dieser Menschen aus dieser Stadt, aus dieser ungastlichen Stadt, nicht teilen. Also waren sie, diese Volksmenge, in diesem Sinne, waren sie konsequent und aus ihrer Perspektive, mit so einer Geschichte im Kopf, war das konsequent. Wir wollen den beiden, Paulus und Barnabas, wir wollen denen jetzt ein Opfer bringen. Kirche träumen ohne falschen Anspruch. Was ist damit gemeint? Wir lernen erstens von Paulus und Barnabas. Sie grenzen sich deutlich ab von den Huldigungsversuchen. Und das war übrigens, ihr Lieben, das war damals nicht immer so selbstverständlich. Wir lesen nämlich ebenfalls in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, von einem Simon Magus, genannt auch Simon der Magier. Der ließ sich nämlich gottähnlich anbeten. Er bekehrte sich zwar, nicht, bei dem Philippus hat er sich bekehrt, wollte dann aber gegen Kohle, wollte er dann die Kraft haben, den Heiligen Geist weiterzugeben. Der war also irgendwo auf einem irrigen Weg. Aber er ließ sich verehren. So. Das heißt also, Paulus und Barnabas hätten auch bei dieser Szene so eine Verehrung kriegen können. Die hätten also alle Würdigungen kriegen können. Oder eine andere Story ist, der König Herodes Agrippa, von ihm lesen wir auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, auch er ließ sich verehren wie ein Gott. Wir lernen, es soll keinen Anspruch auf Herausstellung von Personen geben. Das gilt für Pastoren, Bischöfe, Vorstandsmitglieder, Älteste, Diakonatsleiter oder sonstige Würdenträger, die wir kennen. Würdig ist allein Christus, wie es in der Offenbarung heißt. Offenbarung 7, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Soweit die Offenbarung. Alle sind Brüder und Schwestern im Herrn mit dem Auftrag, wie wir an anderer Stelle lesen, achtet alle Menschen und liebt eure Brüder und Schwestern. Also keine besonderen Herausstellungsmerkmale. Das lernen wir als erstes. Kirche träumen und ohne falschen Anspruch. Was ist gemeint? Wir lernen zweitens von Paulus und Barnabas, sie reagieren kulturkompatibel. Klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich mal reindenkt, was meint das? Sie sind in der Lage, sich empathisch in dieses kulturelle Umfeld, in dieses kulturelle Blickfeld und vor allen Dingen in dieses religiöse Denken ihrer damaligen Zeitgenossen reinzudenken. Was haben sie gemacht? Sie starten nach ihrer Empörung nicht mit einem evangelistischen Hauruck und sagen, so, wir erzählen euch jetzt mal das richtige Evangelium, sondern sie machen das ganz anders. Sie starten, indem sie darauf hinweisen, was dieser lebendige Gott für sie ist. Und sie weisen darauf hin und erzählen von diesem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und vor allem auch ihnen Wetter, Regen und fruchtbare Zeiten geschenkt hat. Das wird besonders hervorgehoben. Und dieser Gott hat in ihre Herzen Speise und Fröhlichkeit gegeben und geschenkt. So lesen wir das in Vers 17 nach. Und damit hatten die Apostel eine Chance, sich verständlich zu machen, und die Volksmenge hatte eine Chance, sie zu verstehen. Ob sie es verstanden haben, das ist fraglich. Aber auf jeden Fall, sie haben an der Stelle angesetzt, zu gucken, was können die Leute verstehen. Und warum? Ihr Zeus, der wurde nämlich verehrt als Allgott, als denkendes Feuer, das alles durchdringt und vor allen Dingen der Gott des Wetters war, als Schicksalsgott. Und sie konnten sich dann reindenken in das, was die Apostel bezeugen. Wir lernen, es kann heißen, dass wir Menschen aus unserem Umfeld so abholen müssen, dass sie unsere frohe Botschaft verstehen können. Menschen, die, wie damals in Lystra, mit verirrten Menschen und Weltbildern unterwegs sind. Die verstehen uns oft gar nicht. Also müssen wir uns so verständlich machen, ähnlich wie Paulus und Barnabas. Um dann dort diesen Zugang zu finden, müssen wir uns Weisheit erbitten und auch schenken lassen. Und ich denke mal, unsere Gemeinden sind da ja auch schon sehr kreativ unterwegs, wenn wir überlegen, was es alles für evangelistische Themen gibt, wie wir einladen. Ich möchte eine besondere Form ansprechen, eine besondere Form von neuartigem Zugang. Es gibt so eine Bewegung, die nennt sich Fresh Expressions. Ist ja alles Englisch, aber abgekürzt Fresh X heißt das. Und das steht für frische Ausdrucksformen. Die Bezeichnung steht für eine Reihe von neuen kirchlichen Gruppen, die sich innerhalb der Church of England damals seit 1970 entwickelt haben. Und mittlerweile gibt es in Deutschland auch Netzwerke von diesem Fresh X. Fresh X steht also für ergänzende Ausdrucksformen von Kirche. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit haben sie eines gemeinsam. Sie gehen davon aus, dass Gott überall am Werk ist, auch dort, wo Menschen keinen Bezug zur Kirche haben. Ähnlich wie damals in Lystra. Die hatten ja auch keinen Bezug zur Kirche. Und deshalb gehen Menschen an Orte und auch in Zusammenhänge, in Kontexte hinein, wo für die Leute die Kirche fremd ist. Und es gibt mittlerweile Treffen für die unterschiedlichsten Zielgruppen. Da treffen sich bei Fresh X Menschen, die gerne skateboarden. Die treffen sich da, haben Andacht, haben Gottesdienst miteinander, aber sind eben auch Skater. Oder Pferdeliebhaber habe ich im Internet gefunden. Die treffen sich dann irgendwo im Pferdestall, die treffen sich nie hier in der Kirche. Aber sie sind nicht kirchenfern, sondern es ist immer eine Ergänzung. Oder Künstler treffen sich, Kreative, Surfer und so weiter. Müsst ihr mal im Internet mal googeln. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und es ist zu fragen, für uns als etablierte Gemeinden und auch theologisch zu prüfen, ist das eine Ergänzung, ähnlich wie damals bei Paulus und Barnabas, die auch ja Menschen hatten, die von Kirche keine Ahnung hatten. Kirche träumen ohne falschen Anspruch. Was ist damit gemeint? Wir lernen aus unserem Text mindestens einen dritten Aspekt. Das heißt, es muss für uns Christus-Nachfolger nicht immer, nicht immer in einem freundlichen und harmonischen Umfeld laufen. Das haben wir in der Geschichte gerade gelesen. Wir müssen durchaus mit Widerständen und heftigen Reaktionen rechnen. In den Versen 19 und 17 aus unserem Abschnitt wird kurz und knapp beschrieben, wie angereiste Juden, die waren also nicht vor Ort, sie sind extra nochmal hingegangen, die sind ein paar hundert Kilometer da angereist, die eben noch die begeisterte Menge, dann, die begeistert war von den beiden, wie die Juden diese Menge aufgeheizt haben und aufhetzten gegen Paulus und die dann plötzlich umkippte die Stimmung und sie steinigten Paulus und schleppten ihn zur Stadt hinaus. Und sie meinten, der ist fertig, sprich, der ist tot. Aber Paulus wird auf wundersame Weise wiederhergestellt, das heißt das im Vers 20. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und dann kommt ein sehr schöner Satz, was machten sie? Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. So Vers 20. Christenmenschen sind also per se anders. Warum? Sie haben ein Menschen- und Weltbild und damit auch ein Gottesbild, das vielen von unseren Mitstreitern und Mitmenschen einfach nicht in den Kram passt. Das passt nicht. Und so Paulus, er passte den Juden nicht. Sie haben sogar einen Mord als Abgrenzung ausgewählt und in Kauf genommen. Ich meine, wir stehen heute 2023 glücklicherweise noch nicht auf irgendwelchen Vernichtungslisten von Christusgegnern. Soweit ist es glücklicherweise nicht. Wir wissen, es gibt Länder, da ist das leider so. Aber Christen haben in vielen Bereichen mittlerweile keine Relevanz mehr. Und Widerstände gegen Christen kann man auch als Ignoranz bezeichnen. Ich will uns ein aktuelles Beispiel dazu sagen. Unsere Bundesregierung denkt aktuell über die Zukunft des Abtreibungsparagrafen nach. Dazu hat sie kürzlich eine Kommission, die nennt sich eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin berufen. So nennt sie das Ding. Da gehören 18 Leute dazu, alles Experten. Es gehört aber kein einziger Theologe oder Theologin dazu. Das heißt, Kirche ist nicht erwünscht. Da kann man schon mal erkennen, auch vom politischen Farbenspiel, wie wichtig dort Kirche ist. Unwichtig heißt es letztlich da. Und hier geht es um Lebensthemen. Wir lernen aber aus unserem Text, dass Paulus auf wunderbare Weise überlebt. Was macht er? Schauen wir uns das nochmal an. So, auch wenn er abgelehnt wird, ja sogar mit Mordversuch begleitet wird, was macht er? Der Paulus wird wundersam geheilt. Er macht weiter und er predigt in Derbe das Evangelium und unterwies Menschen. Und ihr Lieben, lasst uns mit diesem Appell im Ohr, dass wir das einfach mitnehmen. Und wenn man uns als Christenmenschen ignoriert, dass, wenn sich das weiter so gesellschaftlich entwickelt, dann wird der Anteil von Christen immer weniger, Moment, statistisch ist das zumindest so. Wenn man uns ignoriert oder sogar rausschmeißt und wenn wir auf der Nase liegen, dann lasst uns den bekannten Spruch bedenken, hinfallen, aufstehen, Krönchen wieder richten und weitermachen. Und ich nenne das kirchliche Resilienz, kirchliche Widerstandskraft. Und genau das ist bei Paulus ja wunderbar auch passiert. Paulus lag im wahrsten Sinne des Wortes auf der Nase, aber er hat so viel Kraft bekommen, er konnte weitermachen und trotzdem evangelisieren. Ich fasse zusammen. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wir als Christenmenschen sind eingeladen, Kirche zu träumen und dabei den Impuls zu bedenken, träumen ja, aber ohne falschen Anspruch. Und das heißt, erstens, wir verehren keine Menschen, keine Rollen und keine Würdenträger. Zweitens, wir stellen uns auf unser kulturelles Umfeld ein und fragen, wie erklären wir heute die frohe Botschaft, nicht irgendwo, dass wir sie sagen, sondern dass sie verstanden wird und dass die frohe Botschaft ankommt. Und drittens, wie reagieren wir resilient, also widerstandsfähig? Wie reagieren wir also mit gesunden Abwehrkräften, wenn man uns ignoriert und kalt stellt? Lasst uns dann, ihr Lieben, wie bei Paulus und Barnabas bedenken, wir sind Gesegnete und wie Paulus und Barnabas damals Ausgesandte. Und das ist ein besonderer Status. Den geben wir uns nicht selbst, sondern den kriegen wir von Christus durch seine Gemeinde gestiftet. So sind wir unterwegs. Und da dürfen wir getrost miteinander unterwegs sein. Amen.